Alright, Arnold hat früher schon immer gesagt, ja, you have to stretch the chest to make it grow. Ja, ich habe jetzt mal den Akzent weggelassen, ja, denn er hat ja schon immer gerne Fleiß gemacht, tiefe Dehnungen, Überzüge, ne, so vom bewussten Öffnen der Brust gesprochen, all so eine Sachen, ja, und die Frage, die ich so ein bisschen in den Raum stelle, die These, die ich in den Raum stelle, vielleicht ist so der Stretch so ein bisschen der vielleicht vergessene Faktor. Bei der Brustmuskulatur reden wir nur noch über konvergierende Brustpressen und ja, kann was an Arnolds These von damals so ein bisschen dran sein. Wie ist da so deine Geschichte oder deine Wahrnehmung mit guten Brüsten im Bodybuilding?
Also ich glaube, wenn es so um dieses ganze Thema geht, irgendwie so Ribcage erweitern oder so, das halte ich alles für Quatsch. Aber wenn es darum geht, wirklich eine gute Brust aufzubauen, bin ich schon ein Fan davon, auch einen tiefen Stretch mitzunehmen. Auch in einer konvergierenden Brustpresse. Man muss es, denke ich mal, nicht übertreiben. Man kennt ja die Fotos von Arnold, wo der da wirklich mit dem Ellbogen gefühlt mit den Fleiß auf dem Boden ist. Solange du es vernünftig tolerieren kannst und die Schulter nicht irgendwie Probleme bekommt, bin ich schon ein Fan davon, auch in einer konvergierenden Brustpresse wirklich tief runterzugehen und einfach den Stretch wirklich zu spüren. Sobald es so in diese passive Range of Motion geht, dass die Schulter nach vorne kommt, da würde ich dann sagen, würde ich für die meisten nicht empfehlen. Aber gerade auch die Brust profitiert von viel Last im Stretch. Und bin auch ein Fan von konvergierenden Brustpressen tatsächlich, die hinten im Stretch dann relativ schwer werden.
Hat sich denn dein Brusttraining im Laufe deiner Trainingskarriere groß verändert oder bist du da schon relativ straight, relativ ähnlich unterwegs?
Also wenn man jetzt mal ganz weit zurückguckt, so 10, 15 Jahre zurück, dann ja, auf jeden Fall. Aber jetzt so in den letzten 3, 4, 5 Jahren hat sich da nicht so viel getan. Wobei ich sagen muss, dass ich jetzt aktuell fast gar keine Fleiß mehr im Brusttraining mache. Hat aber auch damit zu tun, weil ich jetzt viele konvergierende Brustpressen mit im Plan habe, die halt von der Ansteuerung her sehr, sehr gut funktionieren und die halt auch vorne leicht werden, hinten schwer sind. Und da habe ich nicht so das Problem, dass der Trizeps irgendwie zu stark mithilft. Ich habe auch relativ starke Arme und Schultern und hatte immer das Problem, dass die Brust nicht hinterherkommt oder nicht so gut adaptieren kann, weil die Arme und Schultern halt viel übernehmen. Und das habe ich jetzt für mich ganz gut lösen können durch Brustpressen, die halt dieses Widerstandsprofil haben. Ne? Also hinten schwer, vorne leicht. Und das hat mir auch jetzt sogar erlaubt, meine Brust ganz gut zu verbessern in den letzten 1, 2 Jahren, ohne dass ich den Fokus auf Fleiß legen musste.
Also würdest du wahrscheinlich auch sagen, ich glaube, das Thema hatten wir schon mal irgendwo, ne? Ich weiß nicht, wo wir da zusammengekommen sind, dass man Fleiß halt nicht unbedingt braucht, um eine gute Brust aufzubauen.
Das würde ich so unterschreiben. Sie sind sicherlich ein cooles Tool. Und auch gerade, wenn du halt Mühe hast, Schultern und Arme rauszunehmen, dann kannst du Fleiß, glaube ich, sehr, sehr gut nutzen. Ich bin inzwischen auch der Meinung, dass du Fleiß gut am Anfang von einem Training machen kannst. Das habe ich früher noch ein bisschen anders gesehen. Aber am Ende des Tages, du belastest halt einfach den Muskel. Und wenn du ihn dann ans Versagen führst und den progressiv überlädst mit einem Fly, also mit dem Konvergieren ohne Trizeps quasi, der Muskel kennt ja den Unterschied nicht. Und wenn du da eine gute Maschine hast und vielleicht nicht so eine gute Brustpresse hast oder was auch immer, dann macht ein Butterfly wahrscheinlich schon Sinn, wenn die Brust hinterherhängt.
Okay. Was wäre denn jetzt mal so ganz aus der Coaching-Perspektive? Ja, ich will ja zu dieser Serie größtenteils eigentlich viele Coaches einladen, die natürlich grundsätzliches Wissen haben über Fakten, die gesichert sind, die aber auch ein großes Repertoire an Erfahrungen mitbringen aus dem Coaching. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, Mensch, meine Brust ist wirklich definitiv eine große Baustelle, die hinkt halt wirklich stark hinterher. Mhm. Was wären deine ersten Schritte, die du vornehmen würdest, anschauen würdest, um zu schauen, okay, wie können wir das unter Kontrolle bringen?
Also ich würde mir erstmal anschauen, was die Person vorher gemacht hat überhaupt für die Brust. Ich würde mir Fotos anschauen von der Person und dann würde ich halt einen Plan designen, wo wir die Brust auf jeden Fall 2-mal in der Woche am Anfang vom Training trainieren. Über die Übungsauswahl würde ich dann mit dem Klienten sprechen, je nachdem, was halt in seinem Studio vorhanden ist. Eine Fly-Bewegung kann auf jeden Fall Sinn machen als erstes. Wie gesagt, wenn er eine sehr gute Brustpresse hat, auch gerne eine Brustpresse. Einfach Übung, mit der er sich wohlfühlt, wo wir langfristig gut steigern können und wo halt auch die Brust zum versagenden Faktor machen kann und das Ganze dann halt langfristig mit Videofeedback natürlich kontrollieren, dass das auch passt. Und wenn er da Mühe hat, was er ja scheinbar die letzten Jahre gehabt hat, dann halt auch mit Cues und so weiter arbeiten, ne? Dass wir da halt wirklich gucken, dass es nicht nur optisch alles gut aussieht, sondern dass er halt auch die Brust spürt, dass man ihm da halt Tipps mit auf den Weg gibt, wie er das für sich umsetzen kann.
Mhm. Genau, hau mal die besten Cues raus, die du so, die sehr, sehr gut funktionieren.
Mhm. Also was für mich jetzt immer ganz gut funktioniert, auch mit Klienten, wenn sie jetzt zum Beispiel in einer konvergierenden Brustpresse sitzen, dann ist es ja relativ einfach, ich sag mal, den Ellbogen von außen nach innen zu drücken. Aber auch gerade so in einer Multipresse sage ich den Leuten immer, dass sie sich vorstellen sollen, oder auch beim Bankdrücken vielleicht, dass es halt wie eine Fly-Bewegung ist. Ne? Du kannst zwar nur bedingt konvergieren, aber du kannst halt trotzdem, also du konvergierst ja trotzdem in einer gewissen Weise. Ne? Und dann schiebst du halt den Ellbogen von außen nach innen, so weit wie es halt geht. Und dabei stellst du dir vor, dass du halt wie bei einer Fly-Bewegung den Arm von außen in die Brust drückst oder den Bizeps in die Brust schiebst, um die Brust so ein bisschen zu zerquetschen. Und das hilft den meisten Leuten, hilft mir auch, hat mir sehr geholfen, dass man einfach versucht, ja, die Muskelmasse, sag ich mal, bewusst irgendwie nochmal, ja, zu fühlen, so durch so ein Cue. Und bei der oberen Brust zum Beispiel ähnliches Prinzip, dass du halt von unten den Ellbogen Richtung hier oben führst, ne, Sternum führst, so, dass du den Ellbogen von unten nach oben führst und auch hier schaust, die Brust vielleicht so ein bisschen dabei zu zerquetschen mit dem Bizeps.
Okay, das so als Basic Cues wahrscheinlich, die für die meisten funktionieren, weil sie sich es gut vorstellen können, ne? Denke ich mal.
Also so gedanklich eine Fly-Bewegung aus der Drückbewegung zu machen.
Um quasi einfach den Trizeps ein bisschen rauszunehmen, ihm die Möglichkeit zu nehmen, damit mitzuarbeiten in dem Sinne.
Und auch einfach so, um die Bewegungskompetenz ein bisschen zu schulen, weil die meisten Leute, da habe ich immer das Gefühl, sieht zwar von außen gut aus, aber die drücken halt nur irgendwie hoch. Und wenn du halt schaust, was macht der Ellbogen, ne, was ist der Sinn, dass du es quasi von außen nach innen schiebst, was ist die Funktion der Brust, dass du halt die Funktion der Brust mental versuchst irgendwie, ja, abzudecken. Der Trizeps arbeitet ja so oder so mit. Aber dass du halt nicht mit allem, was du hast, irgendwie drückst, sondern dass du halt in der richtigen Position bist, dass der Brustkorb sich nicht verändert, ne? Dass du halt da wie, ich sag mal, ein Brett auf der Bank liegst und dass du halt mental diese Cues umsetzen kannst.
Genau, da wären wir vielleicht schon beim nächsten Punkt. Vermeintliche Fehlerquellen im Training, die auch dich dann so ein bisschen vielleicht limitieren. Was ist dir da so aufgefallen über die Jahre?
Auf jeden Fall, ich würde sagen, Übungsauswahl und zu viel Gewicht. dass es halt gewisse Übungen gibt. Bestes Beispiel ist irgendwie Bankdrücken oder vielleicht irgendwelche Brustpressen wie die Hammer-Incline oder so. Je nachdem, wenn man jetzt super lange Arme hat, dass man da halt dann eher eine trizepslastige Drückbewegung draus macht und beim Bankdrücken vielleicht gar nicht so in der Lage ist, die Brust anzusteuern. So, weil du einfach nicht so gut konvergieren kannst. Sicherlich gibt es da auch viele Personen, die das gut können, aber es gibt halt auch Personen, die das nicht so gut können. Und die größten Fehler sind, denke ich, krampfhaftes an einer Übung festhalten, weil man halt emotional irgendwie dran gebunden ist und dann halt mit zu viel Gewicht versuchen, irgendwelche ja, Rekorde zu knacken oder so. Da war ich auch jahrelang auf jeden Fall ein Opfer von, bis man sich da komplett lösen kann. Ist aber auch ein Prozess, der teilweise echt Jahre dauern kann, finde ich. Und da ist es dann einfach wichtig, dass man für sich einfach die Priorität dann setzt. Ne? Ich will am meisten Fleisch jetzt auf meiner Brust haben, ich will nicht am meisten Gewicht vielleicht bewegen. Und da muss man einen Schritt zurück machen, um wieder 2-3 Schritte nach vorne gehen zu können.
Ja. Quasi den Brust-Ego-Tod erstmal sterben, bevor es da fleischmäßig bergauf gehen kann. Ne?
Ja, und ich glaube, das ist einer der schwierigsten Tode, die man sterben muss in diesem Sport.
Ja, sehe ich halt auch immer wieder im Coaching halt, ne? Das ist, du kannst das natürlich immer wieder predigen und du kannst auch immer wieder den Kontext geben, aber bis das jemand wirklich verinnerlicht hat und nicht immer wieder in die gleiche Spirale kommt und versucht dann doch nochmal 3 Wiederholungen mehr zu machen, die er nicht machen sollte, oder doch nochmal die 2 Kilo Hantel mehr macht, als er vielleicht machen sollte. Genau, da können wir nochmal, weil ich denke mal, die Leute, die dich kennen, du bist da eigentlich eines der besten Beispiele dafür, dass, wie soll ich das sagen, dass das Ego auf der einen Seite muss es natürlich irgendwo sterben, damit man sinnvoll strukturiert irgendwie zum Beispiel Kurzhantelbankdrücken macht. Aber ich glaube, man kann es auch in gewisser Weise nutzen, wenn man es gebändigt hat. Ne? Also du bist ja auch jemand, der mit, ich würde mal sagen, beachtlichem Gewicht, ja, Kurzhantelbankdrücken macht. Wo bist du da? 80 Kilo pro Seite?
80er, ja.
Ne? 80er, ne? Und ich würde mal behaupten, das ist schon Champions League. Ne? Ich kenne mich da nicht aus. Also ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwelche Schwergewichtsbodybuilder mehr machen, glaube ich nicht. Wie hast du dich dahin gearbeitet, dass man sagen kann, ey, ich profitiere aber auch von dem Gewicht? Wie würdest du das argumentieren?
Also ich habe halt immer versucht, über die letzten Jahre so gewisse Übungen immer im Programm zu halten oder die immer mal wieder reinrotieren, zum Beispiel Kurzhantelbankdrücken oder Dips oder Multipresse Schrägbank oder so, wenn wir jetzt mal bei der Brust bleiben. Das sind einfach so Basic-Übungen und wenn ich halt merke, hey, ich bin jetzt bei den Dips stärker als noch vor 2 Jahren, so, wenn ich da, ich sag mal, All-Time-PRs aufstelle, dann muss ich auch irgendwie besser geworden sein. Und so ähnlich handle ich das halt auch beim Kurzhantelbankdrücken. Das heißt, die Übung lag mir schon eigentlich immer ziemlich gut und sie hat mir auch immer super viel Spaß gemacht. So, deswegen habe ich sie nie irgendwie rausgeschmissen langfristig. Und ich habe die teilweise 2-3 Jahre am Stück, glaube ich, drinne gehabt und halt auch immer versucht, mich zu steigern. Und die Technik ist halt dadurch sehr stark standardisiert, auch bei schweren Gewichten. Also ich glaube, wenn ich da ein One-Rep-Max machen müsste, dann würde die Wiederholung genauso aussehen, wie wenn ich 10 Wiederholungen drücke. Na, das heißt, so dieser Faktor, der muss auf jeden Fall gegeben sein, weil ansonsten werden die hohen Gewichte halt irgendwann zum Problem. Man sieht das ja oftmals so auf Instagram oder so, wenn da jetzt jemand irgendwie, keine Ahnung, auf einmal die 60er, 70er Hanteln auspackt und auf einmal ist die Technik halt grottenschlecht, ne? Und das ist dann mehr so ein Maximalversuch gewesen oder was auch immer. Das darf halt nicht passieren. So, und egal wie schwer du trainierst, die Technik muss halt immer gleich bleiben. Und dann kannst du dich auch langfristig steigern, ohne dass das ein Problem ist. Ja, das war da so mein größtes Learning, dass du halt schaust, dass die Technik halt immer standardisiert ist, no matter what. So Ellbogen sind drinne, Range of Motion ist da, Pause unten auf der Brust, bin ich auch ein Riesenfan von, das unten zu pausieren und dann immer aus diesem unteren Punkt wieder rauszudrücken. Da muss die Brust halt auch sehr viel arbeiten, um das Gewicht unten wieder rauszuschieben. Und wenn das so gegeben ist, dann habe ich halt für mich immer so gesehen, okay, wenn du in diesen Key-Lifts stärker wirst, dann wächst halt auch die Brust.
Und dann hast du quasi auch den eigenen Buy-in geschaffen, in der Übung drin zu bleiben, ne? Und sie auch immer wieder so frequent rein zu rotieren, dass du halt lang genug dran bleibst und auch immer so kompetent bleibst, bewegungskompetent bleibst, sie auf dem hohen Niveau zu machen halt, ne? Also ich denke mal, wenn du sie jetzt 2-3 Jahre nicht machst, dann wird es wahrscheinlich auch ein bisschen anders aussehen wieder. Höchstwahrscheinlich.
Ja, 100%. 100%. Ja. Ja. Ich glaube, jeder hat vielleicht so ein paar Übungen, die ihm einfach gut liegen. Das ist jetzt so eine von mir. Zum Beispiel beim Langhantelbankdrücken würde ich sagen, bin ich verhältnismäßig fast gleich stark oder schwächer sogar ein bisschen. Ne? Also ich weiß nicht, Kurzhanteldrücken liegt mir einfach.
Okay. Wenn wir schon den Elefanten im Raum haben, Langhantelbankdrücken für die Brust, ist jetzt sicherlich in dieser Bodybuilding-Bubble komplett verpönt. Ja? Also in dem Sinne verpönt, dass man wieder von der Science-Polizei und Technik-Polizei sagen würde, das ist verschwendete Zeit, ja, zu viel Ermüdung, zu wenig stabilisiert etc. Würdest du da so mitgehen?
Es gibt sicherlich bessere Übungen, aber ich bin auch kein Fan davon, jetzt die Übung zu dämonisieren. So nach dem Motto, darf man nicht machen. Es gibt ja auch super viele Leute, die trainieren mit dem Home Gym. Und man kann aus dem Bankdrücken schon sehr viel auch für Hypertrophie rausziehen. Es kommt halt stark darauf an, wie du die machst. Ne? Wenn du da halt mit einer riesen Brücke und einem breiten Griff liegst, mit einer kleinen Range of Motion für Powerlifting, dann ist es vielleicht nicht die beste Übung und vielleicht auch für dein Risikoprofil nicht so geil. Aber du kannst ja auch viele Varianten machen, ne? Wenn du jetzt so eine Low-Incline-Bankdrück-Variante machst, mit einem relativ engen Griff oder mit einem moderaten Griff, dann kannst du da auch, wenn du den Brustkorb auch ein bisschen absenkst und so weiter, du kannst halt eine ziemlich krasse Range of Motion generieren. und auch ein gutes Feeling in der Brust generieren. So, wenn du auch da das Ego beiseite legst und 8 bis 10 Reps vielleicht machst und eine Pause machst und so, danach fliegt dir die Brust auch weg, wenn du es korrekt machst.
Du hast gerade angesprochen, so den Brustkorb so ein bisschen absenken. Ne? Vielleicht auch so eine Fehlerquelle, dieses extreme in die Brücke gehen, was einen natürlich erstmal dazu wahrscheinlich befähigt, erstmal mehr Gewicht zu bewegen. Gab es da bei dir so einen Punkt, wo du da einfach für dich auch was gelernt hast?
Ja, absolut. Also ich glaube tatsächlich, der größte Aha-Moment dahingehend war damals, wo wir da bei dem Seminar waren in UK. Mhm, ich glaube, 2022 war das, ne?
Ja.
Weil ich habe halt, ich habe auch immer noch eine sehr starke untere Brust und meine obere Brust ist relativ schwach. Und ich habe halt erst dann irgendwann realisiert, hey, deine untere Brust, die ist einfach so stark, weil du bei jeder Flachbankbewegung immer den hier machst und immer eigentlich die untere Brust forcierst dadurch, ne? Oder zumindest anteilig sie stärker trainierst. Und über die letzten 10, 15 Jahre, also ich bin mir zu 1000% sicher, dass das dafür gesorgt hat, dass meine untere Brust sehr, sehr dominant geworden ist, weil die Brustkorbposition nicht, also ich war mit dem gar nicht bewusst, dass das überhaupt ein Thema ist. So, ne? Und jetzt, wenn ich rückblickend mir das anschaue, dann ist es auf jeden Fall ein Thema gewesen. Und ich habe einfach einen relativ dicken Brustkorb und selbst wenn ich jetzt auf einer 30 Grad Incline liege und ein bisschen mehr Hohlkreuz mache, dann ist das fast eine Flachbank. Ne? Also ich muss schon sehr stark darauf achten, wie ist mein Brustkorb positioniert oder wie steil ist der Winkel der Bank, wenn ich wirklich meine obere Brust gut erwischen möchte. Das hätte ich wahrscheinlich auch am Anfang noch mit einbringen können. Das ist auch ein Game-Changer-Tipp eigentlich. Ne? Also die Position vom Brustkorb im Raum im Verhältnis zum Gewicht, super wichtig, meiner Meinung nach.
Weil da ist, glaube ich, etwas, wo so ein Fallstrick ist, wenn du dich natürlich einfach extrem mit dem Brustkorb rausdrückst, dann hast du halt neuronal einfach das Gefühl, dass die Brust halt vorgedehnt ist. Ja? Aber die Menge, die du dann an mechanischer Spannung bewegen kannst, ja, und wirklich darüber bewegst, das ist dadurch natürlich nicht besser für alle Fasern und gerade nicht die Fasern, die du dann vielleicht haben willst, ne? Und das ist dann, sind wir wieder beim gleichen Thema. Da muss man dann natürlich im ersten Moment auch wieder den Ego-Tod sterben, weil auf einmal sitze ich komplett flach auf einer Brustpresse oder, ne, und auf einmal muss ich ja 20-30% erstmal weniger bewegen. Hab aber danach auf jeden Fall sofort den Effekt, dass ich merke, ah, okay, ich habe auf einmal irgendwie auch da und da die Muskelfasern danach irgendwie rekrutiert und spüre das. Das ist, glaube ich, etwas, was wo viele von profitieren werden. Wenn man einfach mal sich sagt, hey, Wirbelsäule immer schön lang lassen, ja, also richtig schön lang machen, ruhig die Brust, die soll schon stolz sein, aber nicht forciert, sodass du die Brustwirbelsäule halt überstreckst. Ne? Dann hast du wahrscheinlich wieder den Effekt, ja, dass du dir damit nichts Gutes tust. Und das ist natürlich immer wieder abzuwägen. Deswegen können wir natürlich als Coaches immer nur dafür plädieren, filmt euch beim Training. Ja, es ist wahrscheinlich mit der unterschätzteste Faktor, den man überhaupt haben kann. Wenn man das überhaupt nicht macht, wie blind man dann ist, was man überhaupt im Training überhaupt an Reiz setzt oder vielleicht halt auch nicht an Reiz setzt. Ja,
ja genau. Also selbst dann ist es ja manchmal noch wahrscheinlich für den Laien schwierig, das überhaupt zu sehen, ne? Weil wenn du jetzt, ich sag mal, da auf einer Bank liegst und du machst deine Ausführung sauber, wenn du jetzt niemanden an der Hand hast, der dir das zeigt oder du weißt es nicht, dann ob du, wie die Brustkorbposition jetzt genau ist, wie das ausgerichtet ist, das sieht der Laie nicht. Da musst du drauf hingewiesen werden, sonst merkst du das nicht.
Da halt auch wieder Kompetenz aufbauen halt, ne? Und sich selber fortbilden und immer weiter schauen, dass man da einfach nochmal ein bisschen kompetenter wird. Und wie du schon gesagt hast, ne? Ich denke mal, wir sind beide 2022 dahin gefahren und haben eigentlich schon gedacht, wir sind schon ganz gut am Start, so was Biomechanik und so weiter angeht und Praxis. Und dann kommen halt nochmal Leute, die einfach komplett nochmal zeigen, so wow, okay, das gibt es halt nochmal so ein Layer da drüber und zwei Layer da drüber halt, ne? Also das ist schon, ist schon Wahnsinn. Okay, um vielleicht noch mal so ein bisschen mit dem einen oder anderen Dogma aufzuräumen oder einfach mal deine Erfahrungswerte zu haben. Was ich immer wieder höre und sehe in Social Media, ist immer dieses Thema Schulterblätter. Ja, was mache ich mit meinen Schulterblättern? Mhm. Soll ich die retraktieren, nach hinten zusammenziehen? Soll ich sie offen lassen? Sollen sie sich bewegen? Sollen sie sich nicht bewegen? Ich glaube, da gibt es gar nicht so ein falsch und richtig. Was ist so deine Best Practice?
Also ich würde versuchen, die Schulterblätter jetzt nicht hinten zu lassen, Weil es fühlt sich für mich einfach sehr komisch an. Für die meisten Leute wahrscheinlich ist es auch einfach irgendwie ein bisschen weird. Ich würde es davon abhängig machen, wie stark ich das Schulterblatt bewege, was mir halt auch so ein bisschen das Feedback dann im Training in der Brustmuskulatur sagt. Also wenn ich jetzt halt wirklich sehr, sehr stark die Schulter immer so mit nach vorne nehme und ich merke halt, hey, mein Front-Delt arbeitet viel mehr und meine Brust hängt irgendwie hinterher, dann würde ich vielleicht versuchen, das so ein bisschen einzuschränken, aber so, dass es sich halt trotzdem gut anfühlt und dass ich vernünftige Lasten bewegen kann. Ich glaube, es ist halt immer so ein Spektrum, nicht schwarz und weiß, sondern dass man halt guckt, hey, wie bist du gebaut, wie ist deine Anatomie, was spürst du das während der Ausführung und so weiter. Davon würde ich es abhängig machen.
Also ich glaube, ich habe das mal irgendwo bei dir bei Social Media gesehen, genau, dieses Spektrum. Es gibt natürlich super strikt, jetzt was die Technik angeht, ja, und es gibt natürlich das Gegenteil, dass du einfach ja viel zu viel Gewicht bewegst, irgendwie aus dem Loch bounced etc. Aber da will man ja im besten Falle das Beste für sich rausholen, für Wachstum und gleichzeitig natürlich für die Langlebigkeit. Ne? Und wenn man da irgendwo in diese Mitte reinfällt, da muss man, glaube ich, auch als Athlet irgendwann reinfallen und lernen, dahin zu kommen, weil sonst wirst du natürlich auch irgendwann zu strikt bleiben und dich immer daran limitieren, dass du mit den 20 Kilo Hanteln halt 10 Wiederholungen super perfekt machst. Und dann halt kollabierst, weil ja, du dich so angestrengt hast, alles richtig zu machen und bloß nichts falsch zu machen. War auch schon öfter das Thema bei den Episoden, die ich vorher aufgenommen habe, dass das öfter mal einer der Faktoren waren, dass man da vielleicht einfach zu strikt ist mit sich selber, weil wir natürlich durch Social Media vermeintlich glauben, alle unter Beobachtung zu stehen. Tun wir, glaube ich, nicht wirklich alle, ne? Aber jeder glaubt, er müsste es richtig machen, weil sonst macht er es ja falsch und dann wird man geächtet und etc.
Ja, ich hab gestern ein Hammer Curl Video hochgeladen, wo ich sehr strikt Hammer Curls gemacht habe. Habe direkt nur ungelogen fast 10 Nachrichten bekommen, weil ich ja normalerweise auch Hammer Curls gerne mit ein bisschen Schwung mache. Was ist da denn los? Hast du deine Meinung geändert und hier und da und so? Ja, ich bin immer der Meinung, solange eine Übung sicher ist, solange du irgendwie garantieren kannst, dass du vorankommst, dass du Fortschritt machst, kannst du natürlich auch ein bisschen Schwung nutzen. Also gerade dieses Sicherheitsthema, das ist halt, finde ich, das Allerwichtigste. Und bei Übungen wie Seitheben oder bei einem Hammercurl oder vielleicht auch mal bei einer einarmigen Ruderbewegung oder so, kann man meiner Meinung nach ein bisschen Momentum mit einbauen, ohne dass die Übung da arg drunter leidet. Ganz im Gegenteil, wenn das Widerstandsprofil nicht so gut ist, weil deine Hebel vielleicht auch irgendwie komisch sind, dann kann das super hilfreich sein.
Ich glaube ja, dadurch, dass wir jetzt beim Brustmuskel sind, ich denke mal, das ist einer der Muskeln, die wahrscheinlich überhaupt nicht davon profitieren, dass man da so ein bisschen mehr Schwung mitnimmt. Kann man ja auch nicht wirklich Schwung mitnehmen, außer zu bouncen etc. Aber das Thema verletzungsfrei bleiben ist hier, glaube ich, dann auch eines der wichtigsten Themen. Ne? Gerade wenn man stärker ist oder mehr Gewicht bewegen kann, ist natürlich so das Schlimmste, was passieren kann. Mehr kann dich das nicht zurückwerfen, als wenn du den Brustmuskel abreißt, im schlimmsten Falle. Ne?
Ja, 100%. Also Brust bin ich auch voll bei dir, da musst du strikt trainieren. Und ich bin da halt auch ein Fan von voller Range of Motion, Kontrolle in den Umkehrpunkten, gerade auch so diese Pause unten in der Brust. Bin ich der Meinung, wenn du das halt auch über Jahre machst und diese Dehnung kontrollierst und so, dann sind halt auch die Strukturen in diesem Punkt sehr resilient und das wird halt langfristig dafür sorgen, dass du dich wahrscheinlich nicht so häufig verletzt. Ich habe das jetzt in den letzten 1-2 Jahren gemerkt, wo ich auch nochmal einen kleinen Kraftboost, sag ich mal, bekommen habe, dass ich halt mit meinem Volumen auch sehr aufpassen muss. Und wenn ich eine standardisierte Technik habe und mein Volumen, also Anzahl der Sätze, im Griff habe, dann passiert da nichts. Also wie du schon gesagt hast, ne, die 80er Hanteln, die verlangen einem natürlich auch einiges so ab. Aber ich habe das alles ganz gut gemanagt, dass da wirklich keinerlei Probleme aufgetreten sind. Und ich bin zu 99% überzeugt, dass es halt an der Technik, an dem Setup und an der Standardisierung einfach liegt. Weil gerade halt mit den schweren Gewichten passiert es ja auch ganz gerne mal, dass man dann auf einmal in irgendeinen Bereich reingezwungen wird, in dem man vorher nicht war, weil man die nicht kontrollieren kann, die Dinger. Aber wenn dir das nicht passieren kann, dann wird dir wahrscheinlich auch nichts passieren.
Und da können wir vielleicht dann doch am Ende nochmal oder zum Ende hin nochmal zu Arnold kommen. Wird ihm sicherlich gut getan haben, wenn er das natürlich auf Spannung alles irgendwie gemanagt hat, dass er in diese Ranges vielleicht reingekommen ist, ja, und hoffentlich dann auch verletzungsfrei geblieben ist. Das kann natürlich durchaus sein, aber ich glaube auch nicht, dass du, wie gesagt, irgendwie da irgendwas größer dehnen kannst. Was ich schon als Faktor sehe, wenn Leute natürlich, und da kommen wir vielleicht nochmal auch zu so einem Dogma, ist ja auch so ein Dogma, was ich immer wieder höre, lieber erstmal die verkürzte Position trainieren, dann die stretch-dominante Position trainieren. Ist das etwas, was du auch so grundsätzlich machen würdest oder sagst, naja, muss nicht sein?
Also ehrlich gesagt, mache ich mir darüber keine Gedanken. Also ich schaue halt, dass ich bei der Brust schon dehnungsfokussiert so ein bisschen arbeite, aber meine Übungsreihenfolge bestimmt sich mehr danach, auf was ich mehr Lust habe und wie ich meine Schwachpunkte quasi sehe. Wenn ich jetzt sage, hey, meine obere Brust ist ein Schwachpunkt, dann mache ich vielleicht zuerst die Incline, die schon dehnungslastig ist, und als zweite Übung mache ich dann vielleicht eine Brustpresse, die nicht so dehnungslastig ist, was vielleicht nicht optimal ist, aber das ist mir dann relativ egal. Also ich suche mir einfach 2-3 Movements, in denen ich mich gut steigern kann, die sich gut anfühlen und die jetzt nicht, ich sag mal, komplett hirnrissig sind, und dann pushe ich da einfach und trainiere und werde stärker. Genauso mit Kurzhantelbankdrücken kann man da jetzt auch argumentieren, hey, ist nicht optimal und Balance und das Umsetzen und hier und da, ne? Aber solange Progression und vernünftige Technik da ist, sehe ich da eigentlich kein Problem.
Also würdest du auch, wie soll ich das sagen, den Spaßfaktor und in Kombination damit, dass du sagst, ey, über diese Trainingseinheit kann ich einfach progressiv arbeiten. Ja, da limitiert mich jetzt nichts, weil ich die Übung davor oder davor mache. Über dem idealen Trainingsplan setzen, der halt jetzt wieder science-based wahrscheinlich aufgestellt worden wäre. Wahrscheinlich schon.
Ja, 100%. Vor allem, man muss sich auch immer überlegen, wer ist man selber? Ist man jetzt irgendwie IFBB Pro oder Mr. Olympia-Athlet oder was auch immer? Oder ist man halt einfach nur ein ambitionierter Lifter und hat Bock auf Training und will Fortschritt machen? Also ich bin der Meinung, da musst du dir jetzt keine Gedanken machen, ob du die Hammer-Incline strategisch irgendwo positionierst in deinem Training oder nicht.
Daran wird es wahrscheinlich eher nicht hapern, wenn deine Brust noch zu schwach ist, dass du strategische Fehler gemacht hast. Ne? Also das, ich denke mal, viele, die jetzt die Episode angeklickt haben, werden jetzt wahrscheinlich darauf gehofft haben, dass jetzt irgendwas kommt und sagst, du musst unbedingt diese Strategie und dann das da anordnen und dann da anordnen. Und dann kommt der Progress von alleine, weil dann jetzt strategisch alles richtig ist. Aber wahrscheinlich, um es vielleicht mal so ein bisschen zusammenzufassen, wird dein Ego, ja, wenn du mit dem Ego besser klarkommst, dich schon sehr, sehr viel weiterbringen. Oder größtenteils wird es wahrscheinlich das sein. Also einer der größten Hebel, die man da haben kann. Ne? Erstmal das Ego bändigen und sich dann vielleicht zunutze machen, um ja, sich anzuspornen oder einfach da besser zu werden. Und das in der vollen Range of Motion und maximal resilient gegen jegliche Verletzung. Also mal mein Feedback meinerseits, bist du definitiv, was so die Social Media angeht, kenne ich kaum jemand, der da so, ja, ich sag mal, so vernünftig und so dauerhaft progressiv über Jahre trainiert, ohne sich zu verletzen. Und das sollte definitiv für deine Methoden sprechen. Zu 100%.
Ja, das ist halt wirklich der wichtigste Faktor, ne? Dieses sich nicht verletzen. Das ist halt, das ist immer noch massiv unterschätzt, aber ich, wo du das jetzt gerade ansprichst, ich sehe auch wenig Leute, die halt wirklich, ich sag mal, jahrelang ein Movement auf Social Media dauerhaft im Programm haben, ne? Habe jetzt auch am Wochenende mit Patrick drüber gequatscht, der hat ja hier diese Hammer Row, ne? Dieses breite Rudern. Ja. Das macht er ja gefühlt wirklich seit 10 Jahren, jede Woche. Und er hat auch gesagt, er will das eigentlich gar nicht mehr hochladen, weil ihm das so langweilig vorkommt. Ne? Das hat doch jeder jetzt schon gesehen. Aber genau das ist es am Ende des Tages. Ne? Dieses immer wieder. Und dann ja, bewegst du da halt irgendwann krasse Gewichte und dann hast du Muskeln.
Um es mal ganz easy runterzubrechen. Ne? Also wie ich immer so schön schreibe, more of the same. Das trifft es halt ganz gut. Bloß immer ein bisschen besser. Ja, das ist dann halt vielleicht auch ganz, ganz wichtig. Ja, hast du sonst noch irgendwelche Special Cues, irgendwelche Special Technik-Tipps oder irgendwelche besonderen Maschinen, die du unbedingt empfehlen würdest, wenn man jetzt sagt, ja, aber irgendjemand will jetzt unbedingt trotzdem noch irgendeinen Super-Hack haben?
Also ein kleiner Geheimtipp tatsächlich, ich habe bei mir im Home-Gym eine Brustpresse von Taurus, weiß nicht, ob jemand den Hersteller kennt, das ist so ein Home-Gym-Hersteller, glaube ich, kostet 800 € und ist mit die beste Brustpresse, die ich je dran trainiert habe. Konvergiert auch, ist in der Dehnung sehr, sehr schwer und ist auch sehr massiv, also ist sehr stabil von Home-Gym-Gerät, da wackelt gar nichts und ist jetzt kein Ultra-Game-Changer, ne? Aber ist halt eine sehr, sehr gute Brustpresse für relativ wenig Geld. Also ich glaube, normales Gym-Equipment, da bist du mal schnell eher bei 4.000, 5.000 € in dem Bereich.
Ja. Definitiv. Ja, ich hau hier Affiliate-Link rein. Taurus. Nein, Quatsch.
Hab leider keinen.
Hätten wir mal besser vorbereiten müssen. Nein.
Ansonsten die Themen, die wir am Anfang besprochen haben, also die Cues gegebenenfalls umsetzen, zweimal in der Woche zu Beginn Brust trainieren, vielleicht ein Butterfly mal als erstes einbauen, Brustkorbposition und verletzungsfrei bleiben.
Perfekt. Darauf wollte ich hinaus. Darauf wollte ich hinaus. Lukas, ich danke dir vielmals für die Zeit, für den Input. Ich glaube, du hast da am Ende einen sehr, sehr guten Blueprint gegeben, wie man seine Brust verbessern kann. Und was ich da noch so ein bisschen hinzufügen kann, so als kleine, ja, das Gewürz so ein bisschen die Formel abzuändern, sehr viel Geduld leider auch. Es ist leider halt auch sehr viel Geduld. Es ist es bei allen Muskeln, aber gerade bei einer Schwachstelle brauchst du halt mehr Geduld, weil einfach aus bestimmten Gründen natürlich auch ja, dieser Muskel hinterherhängt. Das kann ja auch eine genetische Komponente sein, eine bauliche Komponente in dem Sinne, dass deine Knochenstruktur einfach da schlechter aufgestellt ist. Hab Geduld, ja, mach lange, vielmal, oft Übungen, die für dich sinnig sind und mach sie 10 Jahre lang. Im besten Falle jetzt, das ist der Standardwert, 10 Jahre musst du machen. Und dann hast du auf jeden Fall signifikant da gelevelt das Ganze. Lukas, ich danke dir vielmals für deine Zeit nochmal. Wie gesagt, alle deine Accounts etc. werden alle zu finden sein in der Beschreibung, Shownotes etc. Und ja, ich danke dir und schauen wir mal, was die nächste Episode so bringt. Ja, noch irgendwelche abschließenden Worte?
Nö, hat mir Spaß gemacht auf jeden Fall. Ist auch schon unser letzter Podcast ein bisschen länger her, ne?
Jahre.
Ist immer cool.
Ja, doch, ich habe noch eine Spezialfrage, genau, die wollte ich eigentlich jedem stellen. Glaubst du, dass man irgendwann analog, so wie Flexible Dieting, irgendwann Flexible Training betreiben kann? Also quasi auf täglicher Basis unterschiedliches Volumen, unterschiedliche Übungsauswahl so ein bisschen. Glaubst du, das ist irgendwann möglich oder ist das ein Hirngespinst?
Ich glaube, das ist möglich. Es kommt aufs Ziel an, würde ich sagen. Ne? Wenn du jetzt halt wirklich extrem fortgeschritten bist, also wirklich an deinem genetischen Peak irgendwie knabberst und du willst da irgendwie unbedingt noch ein bisschen weiterkommen, dann wird es wahrscheinlich schwierig, würde ich jetzt behaupten. Aber ansonsten, wenn du schon auf einem sehr hohen Level bist und da einfach bleiben möchtest und du, ich sag mal, so ein bisschen intuitiv trainierst und auch Gas gibst, dann wirst du deinen Status quo auf jeden Fall halten können und wahrscheinlich die nächsten 10, 20 Jahre deutlich mehr Spaß im Training haben. Wer weiß, ne? Also mehr Abwechslung und so weiter. Es gibt ja auch super viele Leute, wahrscheinlich außerhalb unserer Bubble, die so trainieren ihr ganzes Leben und trotzdem krass aussehen.
Eben. Es ist natürlich die Minderzahl, die dann krass aussehen, aber es gibt die Menschen, die das können. Und es ist tatsächlich, also blöd gesagt, eins meiner Ziele irgendwann nochmal, also nicht, dass ich jetzt unbedingt alles kreuz und quer trainieren will, aber irgendwann zu sagen können, ey, ich kann jetzt einfach auch so trainieren und auch noch in dem Sinne Fortschritt machen. Das wäre schon eins meiner Ziele, irgendwann nochmal das wirklich machen zu können. Denn ja, so analog zum Tracken zum Beispiel, ich track seit 3 Jahren, 4 Jahren keine Kalorien mehr, ist auch immer was Nettes. Man ist natürlich auch immer abhängig sonst natürlich von gewissen Zahlen etc. Ne? Es gibt ja auch eine gewisse Freiheit.
Ja, und ich glaube, wenn du halt auch schon fortgeschritten bist und viel Erfahrung hast im Training, du hast ja auch ein paar, also du kennst dich ja aus, du weißt ja, was du vielleicht bei einem Dip machst oder bei einer anderen Übung oder beim Kurzhanteldrücken. Und wenn du da immer wieder in die Area kommst und irgendwann bist du vielleicht auch doch nochmal besser, obwohl du halt ganz viel anderen Kram dazwischen gemacht hast, so kannst du ja auch im Prinzip so ein bisschen messen, intuitiv, ob du besser wirst, indem du einfach nur so ganz vereinzelte Punkte mal abgleichst, so hey, bin ich da besser geworden oder wie ist meine Performance da oder so, ohne dass du dir jetzt einen großen Kopf machst.
Genau. Es wird ja damit losgehen, dass du einfach genau die Big Lifts, also deine großen Lifts einfach schon noch irgendwie aufschreibst, aber dann vielleicht einfach in einer Apple Notes Datei und dann irgendwie mal ab und zu mal abgleichst. Ne? Okay. Wollte ich einfach mal fragen, jemanden, der da natürlich auch schon viel Erfahrung hat. Wahrscheinlich, du trainierst, wie lange trainierst du schon?
Jetzt 16 Jahre ungefähr.
Okay. Ich dachte, du bist auch schon bei 20 oder so, aber dann ja, sind wir fast gleich auf.
Noch nicht ganz.
Noch nicht ganz. Ich hole da muskulär aber wahrscheinlich nicht mehr auf. Wahrscheinlich nicht mehr. Lukas, ich danke dir vielmals nochmal und wie gesagt, schaut bei Lukas vorbei. Kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Ihr werdet definitiv was mitnehmen, egal wie, egal wann. Sehr, sehr guter Account, sowohl Instagram, YouTube etc. findet ihr alles in der Beschreibung. In dem Sinne sage ich Tschüss und Bye-Bye und bis zur nächsten Episode.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.